Wenn du mich ein bisschen genauer kennst, dann weißt du, dass alle 2 Jahre für mich ein sehr spannender, aber leider auch immer wieder schmerzhafter Moment kommt, ungefähr so gegen Sommer, bis auf letztes Jahr, wo irgendwelche FIFA-Leute sich gedacht haben, wir müssen das Ganze mal im Winter machen, was ich auch schön boykottiert habe. Aber es kommt bei EM und WM immer wieder zu einem spannenden Moment für mich, weil, obwohl ich als Deutscher geboren bin, irgendwie hat die Viertelseite Holländisch in mir mein Fußballherz erobert. Und seit ich denken kann, bin ich Holland-Fan und zitter für Holland. Und gerade in meiner Jugend, in meiner Schulzeit hat das immer wieder zu spannenden Momenten geführt, weil ich war umgeben von Deutschland-Fans. Alle meine Freunde haben für Deutschland gehalten. Und ich muss zugeben, auch ein bisschen absichtlich da immer wieder gegengehalten. Gesagt, nein, diese EM oder diese WM schaffen wir das. Ich meine, WM noch nie einen Titel gewonnen. Und ich habe gesagt, ah, dieses Jahr gute Mannschaft. Und dann kamen immer wieder so Sprüche zurück wie, was machen Holländer, wenn sie die Weltmeisterschaft gewinnen? Weiß es jemand? Die PlayStation aus und gehen schlafen. Solche Sachen kamen und immer wieder, ich habe dagegen gehalten und gesagt, nein, diesmal fliegt ihr eher raus. Und es war das Größte. Wir waren einmal so knapp dran gegen Spanien. 1-0 raus im Finale. Ach, das sitzt noch tief. Aber immer wieder habe ich dagegen gehalten und gesagt, dieses Mal klappt es bestimmt. Und meine Freunde saßen da nur, haben gelächelt und gesagt, ja, glauben wir erst, wenn wir es sehen. Und ich will dich in die Ostergeschichte heute mit reinnehmen und an eine Stelle, wo es einem Mann namens Thomas ganz ähnlich ging. Denn auch seine Freunde kommen zu ihm und sagen, hey, Jesus ist auferstanden. Jesus ist wieder da. Nach 3 Tagen, wir wissen, er war tot, aber er ist wieder auferstanden und er sitzt da und sagt ihnen, Leute, da wird ja Holland noch eher Weltmeister, als dass das passiert. Das glaube ich erst, wenn ich das sehe. Und ich will mit dir in diesen Text einsteigen, weil für Thomas es hier eine Veränderung gegeben hat. Und ich will mit dir schauen, auf der einen Seite, warum tatsächlich wir beim Glauben nicht drumherum kommen, an so eine verrückte Story zu glauben, wie dass Jesus echt wirklich auferstanden ist. Warum das den Kern vom Glauben macht und sonst Glauben eigentlich komplett nutzlos ist. Wie alles sich an dieser Auferstehung entscheidet. Und auf der anderen Seite, wie du und ich auch noch heute an sowas glauben können, obwohl wir nicht live dabei waren. Und ich hoffe, dass das ist der letzte Punkt dann am Schluss, dass das wirklich dein und mein Leben heute Morgen verändert. Dass es nicht was ist, was einfach so, okay, kann stimmen, kann nicht stimmen, sondern dass wir an dieser Stelle wirklich merken, es braucht hier eine Entscheidung und wie sehr das unser Leben verändern kann, auch heute noch. Soweit der Fahrplan für heute. Und bevor wir da reinsteigen, möchte ich noch einmal beten, weil ich glaube, dass es, weil Jesus lebt, nicht ich bin, der euch hier irgendwas erzählen muss, sondern dass Jesus das gebrauchen möchte. Und wenn du magst, genau, steh noch mal mit mir auf, dann noch einmal zum Anfang beten. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für Ostern. Du siehst aber auch, wie unglaublich das für uns scheint und wie das auch schon unglaublich für Leute damals war, die das miterlebt haben. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir an dich und an diese Auferstehung glauben können. Wie das tatsächlich heute noch einen Unterschied macht und dass das wirklich, du uns das zeigst heute Morgen, dass das wirklich in unser Herz eindringt, wirklich einen Unterschied macht, dass du uns die Augen öffnest, die Herzen öffnest an dieser Stelle und uns zeigst, was für ein genialer Gott du bist. Und was für eine Chance darin liegt, wenn du wieder auferstanden bist, dass uns das rettet. Hilf uns dabei. Amen. Setzt euch gern. Ich will mit dir in den ersten Punkt einsteigen, nämlich warum es beim Glauben nicht ohne diese verrückte Auferstehung geht. Lies mit mir Johannes 20, den ersten Teil von Vers 19. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Wir treffen hier die Jünger am Abend des ersten Ostersonntages. Der erste Tag der neuen Woche war damals der Sonntag und sie sitzen am Abend von diesem dritten Tag, wo Jesus versprochen hatte, dass er wiederkommt. Sie sitzen eingeschlossen in diesem Raum. Und ich finde die Stimmung, die hier herrscht, das, wie sie völlig verzweifelt mit ihrem Glauben unterwegs sind an dieser Stelle, macht perfekt deutlich, was Glauben ohne Auferstehung eigentlich wäre. Nämlich eigentlich ein völliger Reinfall. Völlige Enttäuschung. Nutzlos. Die Jünger haben vor 3 Tagen erlebt, wie Jesus, der Mann, auf den sie 3 Jahre lang, dem sie hinterhergefolgt sind, auf den sie all ihre Hoffnung gesetzt haben, wo sie dachten, er ist tatsächlich der von Gott versprochene Retter, der Messias, auf den Israel seit Jahrhunderten wartet. Endlich ist er gekommen nur um vor 3 Tagen mitzuerleben, wie die Römer ihn am Kreuz hingerichtet haben. Wie die jüdische Elite es geschafft hat, eine Menge gegen ihn aufzuhetzen. Und wenn die Römer eins hassten damals, mehr als alles andere, dann war es Stress in ihren Kolonien. Sie wollten einfach nur das Geld haben und deswegen haben sie gesagt, zieht einfach Jesus aus dem Verkehr, haben ihn am Kreuz hingerichtet. Und für die Jünger ist klar, oder eigentlich all das hätte für die Jünger keine große Überraschung sein sollen. Jesus hatte ihnen angekündigt, Leute, so muss das laufen. Ich weiß, es ist schwierig für euch zu glauben, aber ich werde sterben müssen. Das ist Teil des Plans. Ich werde aber auch wieder auferstehen. Am dritten Tag werde ich euch wieder begegnen. Aber dieser dritte Tag ist jetzt gekommen und es ist schon Abend. Und die Stunden ticken so langsam runter, wo die Jünger auf dieses Versprechen schauen und denken, lange hat Jesus nicht mehr. Noch ein paar Stunden und dieser dritte Tag ist vorbei. Und mit jeder verstreichenden Stunde wird es wahrscheinlicher, dass sie merken, vielleicht war Jesus doch wieder nur ein weiterer Fake-Messias. Weil solche gab es vor und nach Jesus zuhauf. Bis zu diesem Zeitpunkt ist diese Geschichte von Jesus nichts Besonderes. Immer und immer wieder gab es Leute, die gesagt haben, hier, ich bin der Messias. Die große Reden geschwungen haben, sogar Wunder getan haben, revolutionäre Ideen hatten und da Leute hinter sich versammelt hatten. Aber jede war bis jetzt genauso gelaufen wie bei Jesus, nämlich dass der Anführer getötet wurde von den Römern. Und dass diese Bewegung sich im Sand verlaufen hat, weil die Jünger gesagt haben, diese Nachfolge gesagt haben, okay, das wird uns jetzt doch ein bisschen zu heiß, wir gehen wieder. Die Jünger wissen an diesem Punkt, wenn Jesus nicht aufersteht, sind wir nur ein Kapitel mehr in dieser enttäuschenden Reihe von Fake-Messiasen. Und obwohl sie am wenigsten noch mit irgendeinem Wunder sie sich hier eingeschlossen haben, weil sie das schon abgeschlossen haben, an diesem Punkt denken, okay, das war's. Wir lesen jetzt in Vers 19 und 20 Folgendes. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Das, was Ostern hier komplett für die Jünger auf den Kopf stellt, was die letzten 3 Tage voller Zweifel, voller Angst, voller Verzweiflung für sie in einem Moment ungeschehen macht, ist, dass sie, als sie Jesus vor sich sehen, als sie die Male in seinen Händen sehen, wo die Nägel durchgestochen wurden, als sie seine Seite sehen, wo die Römer eine Lanze reingestochen haben, um sicherzugehen, dass Jesus wirklich tot war, diese Bewegung wirklich zu Ende war, dass sie merken, als dieser Jesus lebendig vor ihnen steht, er ist kein weiterer Fake-Messias, sondern er ist wirklich Gottes versprochener Retter. Er hat sein Versprechen gehalten. Er ist Gottes Sohn. Und über seinen Tod stimmt tatsächlich, was er in Johannes 3, Vers 16 angekündigt hatte. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Bis heute halten Christen an dieser verrückten Nachricht von der Auferstehung fest. Ist das der Kern vom Glauben? Und lassen wir an diesem Punkt auch nicht irgendwie eine andere Art der Story zu, weil wir in der Auferstehung von Jesus, wie die Jünger damals, den Beweis haben, dieser Jesus rettet wirklich. Weil wäre Jesus am Kreuz gestorben und hätte gesagt, gib mir deine Schuld. Gib mir all die Momente, die nicht in deinem Leben funktioniert haben, wo du vom Gewissen her weißt, an diesen Punkten, es hätte anders laufen sollen. Du bist an deinen Freunden, Familie, an dir selbst, an Gott schuldig geworden. Selbst wenn Jesus gesagt hätte, lad all das auf mich, ich sterbe dafür, ich will dir vergeben, ich will diese Schuld, die Strafe tragen, die du verdient hättest, dir mein perfektes Leben geben, damit du wieder mit Gott unterwegs sein kannst. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre das alles zwar eine nette Geste gewesen, wäre das ein Punkt gewesen, wo, wenn Jesus wirklich Gott ist, wo wir gesehen hätten, er liebt uns wirklich, er will auch unser Bestes, er will uns auch vergeben. Aber wenn Jesus tot gewesen wäre, und die Jünger wissen das hier, es hätte nichts gebracht. Glaube wäre ohne die Auferstehung völlig nutzlos, weil wenn Jesus tot geblieben wäre, es bedeutet hätte, dass der Tod doch gewonnen hätte. Dass deine und meine Schuld doch ein Stück zu viel gewesen wären für diesen Jesus und seinen Tod. Dass an irgendeinem Punkt entweder jemand von uns zu viel Mist gebaut hätte oder zu viele Leute zu viel Mist gebaut hätten, dass selbst Gott es nicht mehr reparieren kann an dieser Stelle. Aber an diesem Punkt, wo Jesus vor den Jüngern steht, merken sie, es ist komplett anders. Es ist genauso, wie Jesus sagt, wenn ich ihm meine Schuld gebe, sein Tod ist genug. Wenn der Tod Jesus nicht halten konnte, obwohl er mit deiner und meiner Schuld ans Kreuz gegangen ist, dann merken die Jünger hier, und ich hoffe, das ist etwas, was wir an dieser Stelle auch feiern, dass der Tod auch dich und mich nicht mehr halten wird, dass tatsächlich dir und mir vergeben ist, dass wir in diesem Jesus merken, es stimmt, was er sagt. Wir haben hier den Beweis, sein Tod reicht, um dir und mir zu vergeben und uns vor Gott wieder gerecht stehen zu lassen, die Möglichkeit zu geben, mit Gott zu leben, hier auf der Erde und in Ewigkeit einmal darüber hinaus. Unsere Schuld an Ostern feiern wir, dass Auferstehung bedeutet, dass deine und meine Schuld wirklich vergeben sein kann, wenn wir an diesen Jesus glauben. Und ich weiß nicht, oder das bringt die Jünger hier so zum Feiern, obwohl sich an den Umständen, und das finde ich spannend, es hat sich immer noch nichts an ihren Umständen verändert. Sie sind weiter eingeschlossen, weil ihre Landsleute ihnen an den Kragen wollen, weil sie mit diesem Jesus unterwegs sind. Aber sie feiern, weil sie merken, wir haben dieses ewige Leben in Jesus. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, aber wenn du an diesen Jesus glaubst, wenn du Ostern feierst, genau wegen dieser Auferstehung, ich hoffe, das ist eine Freude, die dich ansteckt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich manchmal wie diese Jünger, eingesperrt von Angst oder Sorgen, die ich bei der Arbeit habe, privat, über die Zukunft, Dinge, die mich so sehr vereinnahmen. Und ich finde das hier einen spannenden Vergleich zu sehen. Aber dieser Jesus kann Freude bedeuten. Lässt mich vielleicht nicht immer lächeln durch die Gegend laufen. Ja, es gibt manche Sachen, die sind einfach schwierig auszuhalten. Aber wo ich denke, wo für mich das nochmal in Erinnerung war, Ostern bedeutet Freude für dich und mich. Egal in welchen Umständen. Und es, wenn ich diese Freude nicht habe, es ist etwas, wo Ostern mich erinnern will, du hast einen unglaublich guten Gott. Der Schöpfer des Universums hat sich für dich und mich kleinen Menschen auf diese Erde aufgemacht, ist gestorben, um dir deutlich zu machen, es ist vollbracht, wie wir eben gesungen haben. Deine Schuld ist vergeben. Du steuerst, egal wie dein Leben läuft, du steuerst auf eine Ewigkeit mit mir zu. Und ich hoffe, das ist etwas, wo wir Ostern als Erinnerung nehmen, das uns immer wieder vor Augen zu halten. Wenn du nächste Woche zur Arbeit gehst, ich hoffe, Montag hast du einen schönen freien Tag, aber zur Arbeit gehst, wenn du dir am Morgen deutlich machst, Jesus ist für mich gestorben, er ist mit mir, ewiges Leben. Wenigstens für mich macht das eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Freude möglich. Kann der Tag trotzdem scheiße laufen? Kann ich zu Hause trotzdem weiter Probleme haben? Aber das ist, wo ich trotzdem Freude, Kraft draus schöpfen kann, dass dieser Jesus auferstanden ist. Und dass wir in ihm ewiges Leben haben. Ich hoffe, dir geht's ähnlich. Vielleicht sagst du aber auch an dieser Stelle, mir geht es eigentlich viel mehr wie diesem Thomas, über den wir jetzt lesen, der nämlich nicht dabei war, zu dem die seine Freunde kommen und sagen, hey, Jesus ist auferstanden, aber der in Vers 24 und 25 Folgendes entgegnet. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrten Seiten legen. Vorher glaube ich es nicht. Thomas hat diesen Moment mit Jesus verpasst. Und seine Freunde kommen jetzt und sagen, hey, Jesus ist auferstanden, feier mit uns. Und er, ich stelle mir das wenigstens so vor, in guter norddeutsch-kritischer Manier, verschränkt die Arme und alle feiern um ihn herum. Und er sagt, schauen wir erstmal, ob es da was zu feiern gibt. Weil es hört sich so verrückt an, dass er sagt, das kann ich doch nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Und vielleicht geht es dir ähnlich, dass du an diesem Punkt sagst, hey Christen, schön, dass ihr da feiert. Schön, dass ihr irgendwie an was glaubt. Und wenn euch das hilft, glaubt halt daran. Und wenn euch das Leben leichter macht und euch Freude gibt, an ewiges Leben zu glauben, super. Aber wenn ich das nicht gesehen habe, wie soll ich an sowas glauben? Weil klar, wenn Jesus jetzt hier vor uns erscheint, würde ich auch glauben. Aber hat er nicht. Und dass ein Mensch nach 3 Tagen aufersteht, der klinisch tot war, wo die Römer eine Lanze in ihn reingestochen haben und er 3 Tage lang mit diesen Verletzungen und tot in einem Grab eingesperrt war, so ein Mensch steht doch nicht wieder auf, oder? Und jetzt nur, weil ein paar fanatische Nachfolger von Jesus uns weismachen wollen, ja, er ist wieder auferstanden. Vielleicht hatten die einfach nur eine Halluzination in ihrer Verzweiflung. Vielleicht ist das auch alles nur heutzutage sehr weit verbreitete Meinung, Fake News. Die haben sich irgendwas ausgedacht. Die wollten nicht, dass ihre Bewegung jetzt auch einen Fake-Messias hat, sondern sie mussten irgendwas da sich ausdenken, damit Leute weiter und sie weiter da mit ihrem Glauben unterwegs sein können. Haben sich das alles nur ausgedacht und es ist bis heute die größte Verschwörungstheorie, die es in der Menschheit gibt. Alles doch so viel wahrscheinliche Theorien, als dass jetzt ein Mensch wirklich nach 3 Tagen wieder aufersteht, oder? Und was ich an der Bibel mag, ist, dass sie hier nicht versucht, irgendwas an Ostern zu beschönigen, sondern sagt, diese Fragen sind berechtigt. Und selbst Jesu Nachfolger, Jesu beste Freunde hatten genau dieselben Fragen, hatten genau mit denselben Zweifeln zu kämpfen. Und dass wir jetzt einen Gott sehen, der bei Thomas nochmal eine zweite Runde dreht, der da gnädig mit diesen Fragen und Zweifeln umgeht und sagt, ich verstehe, dass du zweifelst. Und jetzt eine zweite Runde mit diesem Jünger dreht, um ihm damals und uns heute deutlich zu machen, wie wir an so etwas Verrücktes glauben können, auch wenn wir es nicht selbst gesehen haben. Das Zweite, wie können wir jetzt da heute noch dran glauben? Vers 26 bis 29. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Thomas, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. 8 Tage lang passiert erstmal gar nichts. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich dachte, ich hätte gern 1-2 Sätze gehabt, wie das abgelaufen ist, weil die Jünger waren zusammen, 10 Leute machen Party, einer sitzt in der Ecke und sagt, glaube ich aber nicht, muss eine skurrile Art gewesen sein, als Gemeinde, als Gruppe da jetzt zusammen zu sein von Freunden. Aber am 8. Tag kommt tatsächlich Jesus wieder, diesmal auch zu Thomas. Und ich weiß nicht, ob dir das bei diesen Versen aufgefallen ist, aber was ich spannend fand, ist, dass wo Thomas vorher gesagt hat, erst wenn ich ihn sehe und auch berühren kann, wenn ich das alles selber anfassen kann, dann glaube ich, Jesus kommt hier zu Thomas und sagt, hier, mach. Sagt, hier sind meine Hände, leg deine Finger rein, hier ist meine Wunde, leg deine Finger rein. Aber an diesem Punkt, wo Jesus vor ihm steht und sagt, vertrau mir, seine Antwort ist nicht, jetzt alles erstmal zu inspizieren, sondern an diesem Punkt, er vergisst alle seine Wenns und Abers. Er vergisst all diese Momente, wo er vorher gesagt hat, wenn nur das, dann kann ich glauben. Und er kommt einfach zu dem Punkt, dass er sagt, mein Herr und mein Gott. Und ich glaube, was hier deutlich wird, ist, dass Jesus ihm erscheint, nicht um ihn, er sagt, ja, ich kann dir alle Beweise geben, mir zu glauben, aber dass Thomas ihm hier erscheint, um ihm deutlich zu machen, am Schluss kommt es nicht darauf an beim Glauben. Glaube bedeutet nicht, dass Gott dich und mich mit Argumenten voll bombardiert, bis du und ich am Schluss sagen können, na gut, dann glaube ich halt. Glaube kommt nicht dadurch, dass Gott dir und mir unseren letzten Zweifel nimmt und wir wie so bei so einer Wissenschaft oder einem Kurs an der Uni sagen, gut, jetzt habe ich alles verstanden, dann glaube ich halt, weil ich alles verstanden habe, sondern Jesus sagt hier, Glaube hat im Kern bei Thomas damals, deswegen kommt er zu ihm und sagt, vertrau mir, genauso aber auch bei dir und mir heute damit zu tun, dass wir einen Schritt gehen, wo wir sagen, Gott, weil ich verstanden habe, wer du bist und weil ich verstanden habe, dass du am Kreuz wirklich mich rettest, ich merke, dass ich da ein Problem habe, was nur du lösen kannst, deswegen vertraue ich dir. Und ja, manche Sachen verstehe ich vielleicht nicht, aber diesen Punkt habe ich verstanden und deswegen sage ich, mein Herr und mein Gott, Jesus, mein Leben soll jetzt dir gehören, sollst du bestimmen und ich will dir dabei vertrauen. Jesus erscheint hier Thomas, um ihm das ganz praktisch deutlich zu machen, dass es beim Glauben auf diese Entscheidung ankommt, und nicht, ob du und ich auch noch die letzten 5 Beweise und Wenn und Abers geklärt haben. Sondern Jesus sagt, wenn du weißt, wer ich bin und was ich für dich getan habe, das ist der Punkt, wo eine Entscheidung nötig ist. Wo ich dir noch 50 andere Argumente geben könnte, aber es wieder am Schluss zu dieser Entscheidung zurückkommt, vertraue ich jetzt oder nicht? Und nur um dir deutlich zu machen, das hört sich alles nach ein bisschen blinder Glaube an. Aber ich habe einen Freund, er ist eigentlich muslimischer Hintergrund und er hat Gott gesucht. Und er hat gesagt, ich bin mir nicht sicher, wer Gott ist. Und dann habe ich gesagt, hey, frag ihn. Ich glaube, dass er lebendig ist, von daher, er müsste sich irgendwie dir zeigen können an dieser Stelle. Irgendwann kommt er zu mir und sagt, Jesus ist mir im Traum erschienen. Jesus ist zu mir gekommen und hat gesagt, du hast gefragt, wer ich bin? Hier, ich bin das. Aber er glaubt bis heute nicht. Es hat keinen Unterschied gemacht. Am Schluss kamen andere Dinge, die ihm wichtiger waren und er sagt, ah nee, mit Jesus, ja, vielleicht gibt es ihn, aber will doch nicht. Nur um dir zu zeigen, wir können selbst Jesus selber sehen und am Schluss diese Entscheidung macht, nimmt es uns trotzdem nicht ab, zu sagen, vertraue ich oder nicht. Und das Geniale hier finde ich, dass Jesus jetzt Thomas sagt, du bist zu dieser Entscheidung gekommen, weil du mich gesehen hast. Aber tatsächlich, es wird viele Menschen geben, die diese Entscheidung treffen können, ohne mich jemals gesehen zu haben. Wie soll das gehen? Vers 30 und 31. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Ich rede so gerne von diesem Jesus, weil es genial ist, dass wir beim Glauben nicht darauf angewiesen sind, dass Jesus jetzt jedem von uns einzeln erscheint. Sondern Gott sagt hier, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, wenn du sagen willst, ich will wissen, was an diesem Jesus dran ist und mir sicher sein, dass dieses, was wir im Kern wissen müssen, um diese Entscheidung zu treffen, nämlich dass Jesus der wirkliche Messias ist, er Sohn Gottes ist und wir in ihm Rettung und ewiges Leben haben, Gott sagt, all das kannst du durch das erleben und das wissen, was ich dir in meinem Wort in der Bibel gegeben habe. Was ich dir in 4 Augenzeugenberichten wieder und wieder und wieder deutlich gemacht habe. Und wenn du glauben möchtest, hier ist mein Angebot. Lies mein Wort, lies die Bibel, lies diese Augenzeugenberichte und Gott sagt, das wird dich genug informieren, sage ich mal, genug Beweise liefern, dass du diese Entscheidung für mich treffen kannst. Von daher, wenn du an dieser Stelle sagst, ich kann eigentlich an dieser Auferstehung und ich glaube, mein bester Tipp ist, lies diese Augenzeugenberichte. Und einfach nur, ich will dir jetzt keinen langen Vortrag halten. Wir können dann nachher noch beim Grillen tiefer einsteigen. Aber weil ich immer wieder erlebe, wie Leute schon abweichen oder das Buch Bibel beiseite legen, bevor es überhaupt da zum Aufschlagen kommt, weil sie denken, ach, diese Berichte, das waren doch nur Augenzeugen vor 2000 Jahren, die können das niemals akkurat irgendwie aufgeschrieben haben. Ich meine, es gab keine Bilder, kein Video, keine Mikrofone, die haben das alles nur mündlich überliefert. Das kann doch nicht funktioniert haben. 2 Argumente, warum für mich es selbst heute aus historisch-wissenschaftlicher Sicht keinen Grund gibt, an diesen Evangelien, an den Augenzeugenberichten von damals über Jesu Auferstehung zu zweifeln. Nämlich auf der einen Seite, dass wir merken müssen, Augenzeugenberichte damals waren das Mittel, um deutlich zu machen, das stimmt, was ich hier schreibe. Das ist keine Fiktion, sondern das war, ich sag mal, wie Fußnoten bei der Wissenschaft oder bei der Bachelor- oder Masterarbeit. Es waren wie Zeugen beim Gericht vorbringen, weil das war die Möglichkeit und die Bibel gibt uns unzählige Augenzeugen, sogar manche mit Namen, weil die Schreiber der Evangelien gesagt haben, wir konnten es auch nicht glauben. Wenn ihr Zweifel an unseren Berichten habt, hier sind Leute, die es auch gesehen haben, geht zu ihnen. Sie leben irgendwie 5 Straßen weiter oder 2 Dörfer weiter. Geht zu ihnen und fragt ihn. Und die Bibel redet von 500 Zeugen einmal in einem Moment, den Jesus erschienen ist. Unzählige Leute, wenn sich irgendwo an einem Punkt Aussagen widersprochen hätten. Und du kannst darauf ab, dass Leute das hinterfragt haben. Israel hat seit Jahrhunderten auf diesen Messias gewartet. Wenn es jetzt auch nur eine Theorie davon gibt, wer dieser Messias ist, Leute werden hingegangen sein und gesagt haben, hast du ihn wirklich gesehen? Der Typ behauptet das. Sie haben definitiv ihre Fakten gecheckt an dieser Stelle und hätte es irgendeinen Zweifel gegeben, hätten die Leute sich irgendwie widersprochen, hätte irgendjemand gesagt, oh nee, also ich habe das nie gesehen, da hat er dir irgendwie Quatsch erzählt. Diese Bewegung wäre sofort weg gewesen. Weil selbst wenn es irgendwie eine Verschwörungstheorie gewesen wäre, ein paar eingeweihte Leute das vielleicht noch irgendwie geglaubt und weitergegeben und bezeugt hätten, die Christen, kurz nachdem das hier geschrieben wurde, wurden verfolgt. Und das aufs Härteste. Wenn du gesagt hast, ich bin Christ, es gibt gruselige Szenarien oder Berichte darüber, Christen wurden als leuchtende Fackeln an Stäben aufgehangen und verbrannt. Du hast wirklich viel riskiert, wenn du gesagt hast, ich halte zu diesem Jesus. Und wir haben aus dieser Zeit Berichte von römischen Offizieren, die untereinander sagen, wie kommst du mit diesem Christenproblem klar, weil ich folter diese Leute und sie hören einfach nicht auf, an diesen Jesus zu glauben. Sie hören nicht auf, von diesem Jesus zu reden. Und dass der andere Offizier sagt, ja, ich weiß es auch nicht, bei mir ist es genauso. Und ich will es mal dabei lassen, aber einfach nur, um dir hoffentlich Mut zu machen, dich mit diesen Berichten als authentische Zeugenaussagen von dem, was passiert ist, auseinanderzusetzen. Weil wenn die Augenzeugen widersprochen hätten oder wenn es nur eine Verschwörungstheorie gewesen wäre, niemand wäre dafür gestorben. Alle Leute hätten spätestens, als es ihnen an den Kragen ging, gesagt, oh, ich lasse es doch lieber, weil das ist eigentlich alles Quatsch. Aber weil bis heute Milliarden von Leute an diesen Gott glauben, für mich ist das Grund genug, um zu sagen, die wahrscheinlichste Theorie ist, dass dieser Jesus wirklich auferstanden ist. Auch wenn ich sonst mit Glauben nichts zu tun habe. Ganz objektiv und wissenschaftlicher Sicht. Von daher, wenn du an dieser Stelle am Überlegen bist, ich hoffe, du nimmst dir einfach eins von diesen Büchern, Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes vor und vielleicht morgen an einem ruhigen Moment nimmst du mehr Zeit, um da durchzulesen. Gott sagt, das macht einen Unterschied. Und das ist das, was uns hilft, an dieser Stelle Entscheidungen für ihn zu treffen. Diesen ersten Schritt zu gehen, den Thomas hier geht und zu sagen, ich verstehe vielleicht vieles andere noch nicht, aber du sollst mein Herr und mein Gott sein. Ich möchte diese Vergebung. Und Jesus ringt hier darum, dass du und ich diesen Schritt tun, weil er weiß, das verändert am Schluss alles. Diese eine Entscheidung bringt einen Prozess ins Rollen, der dein und mein Leben dann auch praktisch völlig auf den Kopf stellt. Das Dritte. Wie kann es das jetzt verändern? Vers 21 und 22. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Jesus sagt zum einen, was sich verändert, wenn du und ich zu diesem Gott Ja sagen, wenn du und ich sagen, du bist mein Herr und mein Gott. Er sagt hier, wir empfangen den Heiligen Geist. Und was sich für uns in der westlichen Welt ein bisschen spooky, ein bisschen unheimlich oder ein bisschen abstrakt anhört, es ist ein unglaubliches Geschenk, was Jesus hier dir und mir gibt. Weil was es bedeutet ist, wo du und ich vorher nur auf diese Augenzeugenberichte setzen, wo du und ich sagen, ich glaube daran, aber selbst noch vielleicht keine Erfahrung haben. Jesus sagt, mit diesem, wenn du dich für mich entscheidest, ich komme mit meinem Geist, Gott selbst, wohne ich in deinem Herzen. Bin ich mit dir praktisch in deinem Leben unterwegs? Und Gott sagt hier, ich fange jetzt an, eine persönliche Geschichte mit dir zu schreiben. Was jetzt anfangen kann, ist, dass du und ich nicht nur weiter Augenzeugenberichte, die Bibel ist die Basis für unseren Glauben, aber dass ich jetzt jeden Tag mehr merke, was die erlebt haben, kann ich so in meinem Leben auch unterschreiben. Hab jetzt meine eigene Geschichte mit Gott, wo ich ihn erlebe und sage, ich merke auch jetzt in meinem Leben, er lebt wirklich. Wenn du da Beispiele brauchst, frag Leute hier in der Gemeinde. Ich weiß, manche sind von Alkohol losgeworden, manche haben Heilung erlebt, manche kommen mit Zorn, mit Frust, mit Trauer besser klar, haben da auf Weisen, wie sie es sich nicht erklären können, Veränderung erlebt. Und ich will nicht sagen, dass jeder es gleich erlebt, aber jeder, der mit diesem Gott unterwegs war, der diesen Schritt gemacht hat von Herzen, ich habe noch keinen gesehen, der am Schluss gesagt hat, da ist nichts passiert. Ich habe diesen Gott überhaupt nicht erlebt und keine Ahnung, wie das irgendwie stimmen soll, was Leute damals da mit ihm erlebt haben. Sondern werden dir die Leute hier sagen, genauso wie ich, das stimmt, dieser Gott ist wirklich mit uns unterwegs, wenn wir ihn in unser Leben einladen. Und die Geschichte von damals von den Augenzeugen kann auch deine und meine Geschichte heute mit Gott werden. Das ist das eine, was sich verändert. Und das andere, sagt Jesus hier, wenn wir das merken, wenn wir diese eigene Geschichte mit Gott haben, das unterschreiben können, ja, dieser Jesus ist wirklich auferstanden, dann sagt er hier, hofft er, dass dich und mich das so motiviert, so befreit, so fröhlich macht wie die Jünger damals, dass wir uns eben nicht einschließen, hier nur still und leise unseren Glauben in Gemeinde feiern, irgendwie für uns behalten, sondern dass er sagt, wie mein Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Dass er sagt, wenn du so viel Gutes erlebt hast, teile es mit anderen. Jesus hofft, dass dieses Angebot von Ostern und diese Nachricht von Ostern so viele Menschen wie möglich erreicht, damit auch sie diese Rettung erleben können. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hoffe, du bist da anders unterwegs. Aber ich bin ehrlich, ich bin da nicht das perfekte Vorbild, weil ich habe an dieser Stelle immer wieder ziemlich Schiss. Weil ich meine, wer redet heute noch groß über seinen Glauben, oder? Ich meine, du sitzt im Büro, du sitzt im Freundeskreis. Wann kommst du zu dem Punkt, dass du sagst, hey, wollen wir mal über Jesus reden? Ist immer komisch, oder? Also manchmal hat man vielleicht mal Glück, aber an sich dieses Thema, entweder muss ich es da völlig hinziehen und dann ist es komisch, aber normal kommt es da heute nicht drauf. Und wenigstens bei mir ist es oft die Angst zu sagen, wenn ich jetzt von Jesus anfange, was denken die Leute über mich? Wie die Jünger hier damals denken, geht es mir dann selbst an den Kragen? Verliere ich Beziehungen? Schütteln die Leute den Kopf über mich? Halten die mich für völlig bescheuert? Muss ich auf der Arbeit vielleicht sogar Konsequenzen in Kauf nehmen? Und für mich war vor 2 Wochen nochmal ein Aha-Moment, wo ich dachte, ja, diese Angst gibt es, diese Scheu gibt es in mir. Aber wenn ich die Botschaft von Ostern verstanden habe, kann das nicht diese Scheu austreiben. Weil vielleicht weißt du, dass vor 2 Wochen ist mein Kater verschwunden. Das war an meinem Geburtstag, das war nicht so das schönste Geschenk. Und wir wussten für 6 Tage lang nicht, wo er war. Und diese 6 Tage, ich habe noch nie so viel Energie in eine Suche reingesteckt, wie in diesem Zeitspanne. Wir sind jeden Abend rausgelaufen bei Wind und Wetter, haben uns völlig zum Affen gemacht, sind pfeifend durchs Viertel gelaufen, Loki gerufen, mit seinen Leckerlis geraschelt. An einem Punkt eine Freundin von mir, die Katzen hat, hat das empfohlen, haben wir ein Bettlaken genommen und sind vom den ganzen Osterdeich und durchs Viertel lang mit diesem Bettlaken im Schlepptau gelaufen. Ich habe mich gefühlt wie einer von den Peanuts mit seiner Kuscheldecke, der da rumgeht, aber damit er hoffentlich irgendwie eine Geruchsspur von uns findet und wieder zurückkommt. Die Leute haben mich angeschnauzt, weil sie das Pfeifen zu laut fanden und ihre Party gestört hat. Sie haben mich komisch angeguckt, weil ich mit diesem Laken mitten im Viertel rumgelaufen bin. Es hat geregnet, es war stürmisch, ich war völlig müde. Aber Leute, ich habe es alles gemacht, weil ich immer vor Augen hatte, vielleicht kann ich diesen Kater retten. Und irgendwann war ich unterwegs auf dem Osterdeich, habe noch eine Runde gedreht und dachte, warum fällt dir das für diesen Kater so leicht? Aber für andere Leute, wenn es um Jesus geht, Leute, die mir so viel mehr am Herzen liegen wie dieser Kater und eine Botschaft, die so viel größer ist, warum fällt es mir da so schwer? Wenigstens ich habe gemerkt, der Punkt, der mich da zurückhält, ist, dass ich meistens ausblende, nicht ins Auge schauen will, was für diese Leute auf dem Spiel steht. Dass es wirklich um Rettung geht. Dass das nicht etwas ist, oh, willst du auch ein bisschen schöneres Leben? Oh, willst du auch ein bisschen mehr Friede? Auch das ist ein Teil davon. Aber es geht hier darum, ob die Leute in Ewigkeit bei diesem Gott sind oder eben getrennt davon sind. Und wenigstens für mich ist klar, ich brauche an dieser Stelle, gerade wenn es auch darum geht, anderen das weiterzusagen, ich brauche immer wieder Ostern als Erinnerung. Es geht um so viel. So viel Gutes, aber auch darum, sie zu retten vor dem, worauf ihr Leben sonst zusteuert. Und wenigstens für mich war das etwas, wo ich dachte, ich will meine Scheu, meine Sorgen und meine Angst um mich selbst an diesem Punkt nicht zum Grund werden lassen, dass Leute nicht von diesem Gott hören können und von diesem Angebot von ihm. Und ja, ich glaube, es gibt gute Momente und schlechte Momente, das anzubringen. Aber ich hoffe, das ist etwas, was uns motiviert, da nicht die eigene Scheu Grund sein zu lassen, dass Leute nicht von Jesus hören. Von daher, wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, oh, ich wollte eigentlich nur zum Gottesdienst kommen, damit ich nachher mitgrillen kann. Ich wusste nicht, dass es so viel um so tiefe und so heftige Themen geht. Ich hoffe, du verstehst einfach an diesem Punkt, dass wir darüber reden, weil wir so begeistert von diesem Jesus sind und es selbst erlebt haben, was Rettung bedeutet und wir uns das für andere wünschen, weil wir euch lieben. Und ich hoffe, du nimmst das ernst, diese Einladung von Gott, dich mit seinem Wort auseinanderzusetzen. Wenn du eine Bibel brauchst, ich habe hier vorne eine in der Tasche, ich gebe sie dir gerne. Es gibt nichts Besseres, um an diesem Gott weiterzukommen, im Glauben weiterzukommen, als sich mit diesem Wort auseinanderzusetzen. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, ich hoffe, heute ist was, wo du wirklich feiern kannst, wo du diese Freude spüren kannst und das auch in die nächste Woche mitnimmst, die irgendwas suchst, was dich jeden Morgen neu erinnert, weil wir es viel zu schnell vergessen. Jesus ist gestorben, alles ist gut. Ich habe sein ewiges Leben und was auch immer bis dahin passiert, es kann mir das nicht wegnehmen und auch diese Freude nicht. Und dass uns das anfeuert, das auch anderen weiterzugeben. Soweit.